Schon speziell, wieder mal so am alten Ort zu stehen, wo man auch schon gestanden ist. An dem Klavier, wo man doch so viel schon gespielt hat. Auf der Bühne, die man dann gebaut hatte, noch am Schluss. Ja, speziell. Ja, danke für die Einladung, dass wir wieder mal da sein dürfen. Und jetzt haben wir so abgemacht, dass ich jeden Monat mal einmal da bin. Und ja, dann kommt man wieder so ein bisschen in den Kontakt hinein. Ja, uns geht es gut. Wir sind unterwegs, 40% eigenständig, 60% in Schaffhausen in der Gemeinde. Ich hatte gerade jetzt letzten Montag Bericht erhalten, dass ich meine höhere Fachprüfung zum Supervisor-Coach bestanden habe. Also ich entwickle mich da noch so ein bisschen weiter. Ja, das ist immer toll, wenn man wieder so eine Prüfung bestanden hat. Das ist immer toll, ja. Heute feiern wir den ersten Advent. Vielen Dank für die schöne Dekoration. Das ist ganz toll. Eine Zeit, wo wir ja ganz bewusst wieder neu schauen, Herr, du bist gekommen. Du kommst, wir warten. Advent heißt ja das Warten auf den Zeitpunkt, wo Weihnachten ist. Eine Zeit, die uns mit Dankbarkeit erfüllen darf. Gott ist gekommen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein Auftrag, der damit verbunden ist. Also wenn Gott gekommen ist, ja, wie hatten das die Hirten gemacht? Die hatten das verbreitet in der ganzen Welt. Und das ist also ein Auftrag, der dann mit uns einhergeht, wo man dann vielleicht immer wieder mal denkt, ja, wie können wir denn das umsetzen? Wir können ja gar nicht, wir haben keine Chance, ich bin nicht so der Typ dafür. Wie können wir jetzt das Evangelium weitergeben? Und das bringt uns so manchmal ein Spannungsfeld. Und vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, was ist jetzt dieses Jahr gelaufen? 2023. Was war gut und was war eben nicht so gut? Was mache ich jetzt ab Neujahr dann anders? Und vielleicht kann man sich dann so Vorsätze machen, aber wenn es da nicht richtig tief im Herzen drinnen ist, dann funktioniert das ja häufig dann doch auch nicht. Das ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, wenn ich jetzt wenigstens von Gott her wüsste, was dran ist, oder wenn so ein Zettelchen vom Himmel fallen würde und da würde draufstehen, das ist für dich jetzt 2024 dran, ja, das wäre einfach, das wäre doch schön. Einfach statistisch gesehen kommt das relativ selten. Und dann denkt man vielleicht in der Bibel an gewisse Geschichten, die da sind. Oder der Noah, der hatte doch so eine deutliche Berufung erhalten, also wenn ich so etwas hätte. Oder der Abraham, dann im 1. Mose 15, dass die ganze Welt durch ihn gesegnet ist. Oder der junge Samuel, meine ich, 1. Samuel 3, der so deutlich die Stimme Gottes gehört hatte, das ist jetzt dein Auftrag. Jesaja, Jeremia, die großen Propheten, die so deutlich die Stimme Gottes hörten, aber auch wie Jesus den Petrus in Matthäus 16 berufen hat. Oder der Paulus, der in Apostelgeschichte 9, der Timotheus im 1. Timotheus 4. Das sind so große Geschichten und wir wünschten uns, dass wir auch mal so eine Begegnung mit Gott hätten. Dann wäre es klar. Oder dann wüsste ich, was nächstes Jahr wirklich dran ist. Es kommt nur meist nicht. Und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, vielleicht in einer Predigt, vielleicht mal an einer Konferenz, wo dann jemand gesagt hat, aber es ist ganz wichtig, dass du deine Berufung kennst. Sonst kannst du Gott gar nicht richtig dienen. Ja, das ist so das eine Extrem. Jetzt kürzlich war ich an einer Konferenz, die wir da bei uns in Schaffhausen einfach den Raum zur Verfügung gestellt hatten. Und dann hat ein Referent gesagt, nein, du brauchst gar keine spezielle Berufung zu haben, weil die Berufung da in der Bibel bereits enthalten ist. Wir alle haben den Auftrag, wieder andere zu jüngern. Also nachzuziehen. Da brauchst du gar keine spezielle Berufung. Oder jemand anders sagt vielleicht, dass wir das Evangelium verbreiten sollen. Dazu braucht es keine Berufung. Denn das hat Gott als Auftrag gegeben, das ist klar. Oder wir sollen miteinander Gemeinde bauen. Da braucht es keine Berufung dazu. Also die einen sagen, du kannst nicht ohne. Und die anderen sagen, nein, wir brauchen gar nicht, mach einfach. Ja, ich glaube, beides ist nicht ganz so in der Mitte. Und ich glaube, Gott hat uns doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen, hat uns mit Gaben beschenkt und das mit dem Ziel, dass wir ihm dienen können. Aber dann ist das, wie wir dienen, das entspricht uns. Es ist ja nicht, ich muss etwas machen und das ist dann das Schlimmste, was ich nicht möchte. Ja. Mit 16 Jahren hatte ich mich Christus zugewandt und hatte dann irgendwo in der Jugendgruppe mal gehört, man sollte sich ganz Jesus hingeben. Also Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Gott, ich stelle mich zur Verfügung, ich möchte dir dienen und so weiter. Und dann hatte mir das schon ein bisschen Mühe gemacht, denn wenn ich mich so ganz Gott zur Verfügung stellen würde, dann schickt er mich dann vielleicht in den Busch irgendwo in Afrika. Und ich bin ja nicht so der Reisetyp, zumindest nicht außerhalb der Schweiz. Das war dann ganz schlimm. Also das Bild war für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt mich ganz zur Verfügung stelle, dann gibt mir Gott eine Berufung in etwas hinein, das möglichst weit weg ist von dem, was mir entsprechen würde. Oder ich meine, dann ist man hingegeben. Wenn man treu dem Herrn dient, obwohl es einem gar nicht entspricht, oder? Dann hat man doch dann mehr Lohn im Himmel, irgendwie so. Das war so das Konstrukt. Und da würde ich heute sagen, nein. Gott hat uns doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen. Genau so wie du bist, gibt es nur eine Person auf dieser Welt. Mit deiner Geschichte, mit deinen Gaben, mit der Kombination an Persönlichkeit, wie du bist. Und mit dem dienen. Ich glaube, wenn wir in unserer Berufung drinnen sind, dann ist es ein Dienen, dann sind wir wie ein Fisch im Wasser. Dann fließt das automatisch und darum soll es gehen. Ich möchte heute mit euch mal einen Text aus Jesaja 6 ansehen. Das ist ein typisches Berufungserlebnis und dann wollen wir das mal umsetzen. Ich habe da noch einen Flip vorbereitet, dass wir das dann auf uns anwenden können. Wie ist mein Auftrag, was ist meine Berufung? Ich lese aus Jesaja 6, dort das Berufungserlebnis von Jesaja. Da heißt es, Jesaja 6, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus wurde voll Rauch. Wow, was das für eine Vision, die er da plötzlich gehabt hat. Wir schreiben das Jahr 740 vor Christus. Der König, der hier erwähnt wird, Usia, war der König des Südreichs Juda, ist im Jahre 740 gestorben. Es war eine sehr druckvolle Zeit, die da gewesen ist. Oder wir erinnern uns, so 1000 vor Christus war David, dann Salomo. Das war so der Höhepunkt der israelitischen Geschichte. Und dann ging es nur noch runter. Und bereits 100 Jahre früher hatte der Prophet Elia gerufen und gesagt, passt auf, folgt dem Herrn. Und mit Ahab, das war dann so der vorübergehende Tiefpunkt und es ging noch weiter. Und in dieser druckvollen Situation bekommt Jesaja diese Berufung. Oder 740, das ist unmittelbar vor dem Jahr 722, wo dann das Nordreich Israel durch die Assyrer erobert wurde und sie in die assyrische Gefangenschaft gehen mussten. Also ganz druckvoll, das Volk lief nicht auf in der Schiene des Herrn. Und jetzt ganz unverhofft, unerwartet, sieht sich Jesaja plötzlich da im Tempel drinnen. Und denken wir daran, Jesaja, das war einer, der nicht Priester war. Er gehörte zum königlichen Geschlecht. Das heißt, er hatte keinen Einlass in den Tempel. Er wusste nicht, wie es drinnen aussah, außer von der Beschreibung von Mose. Aber er selber war noch nie im Tempel und durfte auch nicht hineingehen. Und jetzt sieht er sich in dieser Vision im Tempel drinnen. Hey, das geht gar nicht. Was geschieht mit einem Menschen, der im Tempel ist, der dort nicht hinein darf? Ja, der kommt um, denn das ist ja die heilige Gegenwart Gottes. Und gerade die Stiftshütte bei Mose und später dann nach Salomo, der Tempel, zeigt ja eben gerade, man kann sich Gott nicht nahen. Denn da war die Umzäumung, nur die Juden durften hinein, in den Tempel nur die Priester und ins Allerheiligste nur der Hohenpriester, auch der nur einmal im Jahr. Man kann sich Gott nicht nahen. Und im 2. Mose 23 lesen wir den Text, wo das Volk da Gott sich offenbart hatte und das Volk dann gesagt hat, ja Mose, du rede du mit Gott, also wir würden ja sterben. Dieser Text kannte doch der Jesaja. Und jetzt ist er aber plötzlich in diesem Tempel drin und sieht da vor sich auf dem Thron den Herrn. Und er sieht, wie die Seraphim da sind. So ein Seraph, das ist so ein Engelswesen mit drei Flügelpaaren. Die rufen sich da heilig, heilig zu. Und da ist da dieser Rauch der Gegenwart Gottes, so wie die Feuersäule und die Wolkensäule da bei der Wüstenwanderung. Diese heilige Gegenwart, diese Wolke Gottes war da, voll von dieser Heiligkeit. Und der Boden bebt, weil die Heiligkeit Gottes da ist. Ja, wie geht es jetzt, Jesaja? Er sieht etwas, was man gar nicht sehen kann. Und er weiß, ja, jetzt sterbe ich. In Johannes 1,18 steht, noch nie hat jemand mal Gott gesehen. Das heißt, wenn jetzt da Jesaja da den Herrn auf dem Thron sitzen sieht, dann ist das entweder Jesus gewesen, in seinem präexistenten Zustand, das wäre möglich, oder es ist ein sogenannter Anthropomorphismus, so ein theologischer Begriff, aber Anthropos, der Mensch, und Morphe, die Form, das heißt, Gott offenbart sich uns Menschen in einer Form, damit wir es verstehen können. Aber selbstverständlich hat Gott nicht einen Mantel, oder? Aber Gott offenbart sich so, er schnaubt, oder die Hand des Herrn kam über mich. Das nicht, weil Gott eine äußere Hand hat. Aber es ist ein Bild, damit wir ein bisschen ihn verstehen können. Oder? Und jetzt ist da der Jesaja, ist jetzt da im Tempel drinnen. Und jetzt heißt es da, dass nur schon der Saum des Mantels das ganze Heiligtum erfüllte. Das Heiligtum war in dieser Größe wie dieser Raum da. 15 Meter hoch, gut, das ist nicht ganz so hoch. 10 Meter breit, 20 Meter in der Tiefe, dann kam der Vorhang, dann nochmals 10 Meter. Und wenn jetzt nur schon der Saum des Mantels das ganze Heiligtum füllt, hey, da kann man sich mal vorstellen, wie riesig diese Figur jetzt da ist, die da der Jesaja vor sich sieht. Gott ist einfach riesig. Gott ist unfassbar. Man kann Gott nicht in einen Tempel hineinquetschen, das geht gar nicht. Und vor dieser Heiligkeit steht nun da dieser Jesaja, unmöglich überhaupt noch etwas zu sagen, wissend, jetzt sterbe ich sowieso gleich. Denn da ist ja dieser heilige Gott. Und dann heißt es in Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit eigenen Augen. Ja, das ist die logische Folge. Er merkt plötzlich, ich bin sündig. Ich bin nicht würdig, vor Gott zu bestehen. Dem Jesaja musste man nicht sagen, hey, hallo, denk mal dran, wieder mal Buße zu tun. Nein, dort, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, ist das sowieso klar. Und er merkte, ich selber bin unwürdig vor Gott zu sein und das Volk, in dem ich lebe, ist noch sündiger wie er selber. Was machen wir jetzt? Jetzt fällt alles zusammen. Und er ruft aus, wehe mir. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Ja, das ist jetzt nochmals total schief, was da Jesaja sieht, denn er war ja einer, der hat ja geopfert. Er wusste, Sündenvergebung erhält man, wenn man opfert durch den Priester und man es gleichzeitig auch glaubt, dass dies dann die Vergebung bewirkt. Aber Kohle vom Altar, das bewirkt nichts. Das heißt, der Jesaja, der lebte schon in der Vergebung, aber so im Angesicht Gottes konnte er das gar nicht mehr glauben. Jetzt hat dieser Seraph ihm geholfen und gesagt, schau, deine Lippen sind berührt, dort, wo du es selber nicht mehr glaubst, dass ich dir vergeben habe, ich habe dir vergeben. Und jetzt konnte er wieder einigermaßen schauen und sehen und sprechen. Und dann hat er gehört, Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden
wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich diesem Volk. Jetzt kommt diese Berufung. Und Gott fragt in die Runde hinein und Jesaja ist dort und all die Seraphim sind dort. Wer will unser Bote sein? Oder das war eine Zeit, eben im Jahre 740, da ist vieles vom Messias noch nicht offenbart gewesen. Und Gott sucht jetzt den Jesaja, beruft ihn dazu, dass Jesaja diese Heilsbotschaft verkündigen kann. Oder wir denken an die Weihnachtsgeschichte, dann Jesaja 9. Oder wir denken an Kapitel 40 bis 55, wo die ganze Geschichte mit Jesus bereits prophetisch aufgeführt ist. Am bekanntesten ist sicher Jesaja 53, wo Jesus am Kreuz beschrieben wird. Jeder Vers dort in diesem Kapitel kommt im Neuen Testament vor als Zitat. Und Gott sucht einen Menschen, den er senden könnte und nimmt jetzt eben da diesen Jesaja. Wen soll ich senden? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich. Ja, wir denken vielleicht heute auch, oh ja Gott, ich auch. Ja. Das war für Jesaja nicht so lustig. Denn er war sich bewusst, ich kann nicht leben vor diesem Gott. Und jetzt fragt ihn Gott aber, wen soll ich senden? Und dann sagt er ganz demütig, ja, hier bin ich. So hatte Samuel auch schon gesagt. Eli hat ihn so angelehrt, wenn Gott spricht, dann sage, hier bin ich. Jetzt hat das Jesaja so gemacht, hier bin ich. Und wenn du mich als würdig erachtest, dass ich Gesandter sein kann, dann sende mich. Aber ich glaube, der Fokus liegt nicht auf dem Mich. Ich glaube nicht, dass Jesaja sagt, Gott, sende mich. Oder ich. Nein. Ich glaube, die Betonung ist auf dem Senden. Gott, wenn du willst und meinst, das sei richtig, dann sende mich. Ich gehe nur, wenn ich Gesandter bin. Oder schon wie Mose nach dem goldenen Kalb. Da hat er ja gesagt, Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann führe uns nicht von da hinauf. Und in diesem Bewusstsein, wenn gesandt, dann nur als Gesandter. Alleine gehe ich nicht. Das war ganz eine demütige Haltung, die der Jesaja eingenommen hatte. Sende mich. Wenn wir jetzt auf Jahresende zusteuern, das neue Jahr kommt, vielleicht ist es auch dran, dass wir wieder erneuern, Gott sende mich. Die Frage ist nur, wohin? Oder er hatte den Auftrag, das Prophetische über Jesus zu verkündigen. Was ist unser Auftrag? Und darum wollen wir das mal umrechnen? Was heißt jetzt das für mich? Ich bin ja nicht Jesaja. Ich kann nicht einfach sagen, ja, Gott hat es bei mir Jesaja so gemacht, also ich auch. Nein, ich bin nicht Jesaja. Und ich habe nicht denselben Auftrag, wie es Jesaja hatte. Wie können wir heute herausfinden, was Gott von mir möchte? Ich merke, das ist ein Thema, das viele Christen nicht einfach so sagen können. Wenn man sagt, was ist deine Berufung? Ja, würde ich auch gerne wissen. Ja, gut. Robert Dilts hat seine Pyramide gemacht, die möchte ich mit euch ansehen. Er sagt, wenn ein Mensch herausfinden möchte, was ist das, was mich ausmacht, dann braucht es zuerst mal eine Umwelt, die ich brauche, also etwas, was ich habe. Also wir alle brauchen ein Dach über den Kopf, wir brauchen Wärme, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Schlaf. Das ist so das Fundament, das ist für uns dermaßen selbstverständlich, dass das für uns schon gar kein Thema mehr ist, aber es ist so ein bisschen die Grundlage. Im Psalm 139, Vers 16, das nehme ich da noch dazu, da hat es einen interessanten Vers, was unsere Berufung angeht. Da sagt David: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aha, da hat Gott schon gewusst, was ist. Er hat das schon festgehalten, noch bevor wir überhaupt auf der Erde waren. Das heißt, Gott hat einen Plan. Gott hat nicht einfach ein Leben, ja, nicht schau mal, was du tun kannst, sondern umgekehrt, Gott weiß schon, was er mit dir vorhat und jetzt hat er dich entsprechend geschaffen. Also da ist eine Berufung und gemäß dieser Berufung hat er dich geschaffen. Er hat dich geschaffen zu guten Werken, wie das Epheser 2, Vers 10 sagt. Er hat dich geschaffen mit bestimmten Begabungen, die nur du hast. Das heißt, in der Berufung leben bedeutet, dass ich in dem drinnen bin, wie Gott mich gemacht hat. Und darum kann ich jetzt mit dieser Pyramide arbeiten. Was hast du, was dir entspricht? Was hast du, was dir gefällt? Was hast du, was deine innere Batterie auflädt? Und jetzt da, das ist vielleicht noch so ein bisschen technisch, da unten, es wird dann schon sehr konkret oben, wenn ich weiß, was ich habe, dann bin ich zum Beispiel viel dankbarer. Also ich habe eine Schweizer Staatsbürgerschaft, ich lebe in einem der schönsten Länder der Welt überhaupt. Gut, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viele Länder bereist. Aber trotzdem, mir gefällt es sehr in der Schweiz. Das ist ein Zuhause, das ich habe. Ja, und wir wohnen in Kilwangen. Ein schönes Zuhause, es ist ruhig, wir haben einen kleinen Garten, wir sind dort sehr wohl. Das ist eine Ressource, die wir haben. Meine Frau ist Floristin, ja, da ist es immer schön dekoriert, oder immer so quartalsweise, so die Jahreszeiten und so. Ich komme immer gerne nach Hause. Das ist etwas, was ich habe, was mir eine Ressource ist für meine Berufung. Ist jetzt noch nicht die Berufung per se, aber es ist das Fundament. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, oder wir haben Kinder, die gerne nach Hause kommen. Hey, das ist super. Ich habe eine Ehefrau, die mich freisetzt, die mich unterstützt, die mir Nähe gibt. Das ist ein Fundament, darauf kann man dann die Berufung aufbauen. Wenn man das schon nicht hat, dann wird es schwierig, in der eigenen Berufung zu sein. Wir haben Freunde. Ja, das heißt, ich muss nicht alle müssen von mir Fan sein. Ich bin ja auch nicht Fan von allen anderen Leuten. Sondern ich habe da meine Freunde und das reicht. Da kann ich mich abgrenzen, das tut ganz gut. Ich kann nicht in der Berufung drinnen sein, wenn ich immer nur das Gefühl habe, ich müsste das machen, wo ich meine, dass die anderen von mir fordern. Ja, dann bin ich immer umhergeschoben. Das kommt nicht gut. Nein, meine Berufung ist nicht das zu tun, wo ich meine, ich müsste, weil es andere vielleicht so denken könnten. Und dann mache ich es in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Anerkennung erhalte von diesen Leuten, weil ich ja immer schön brav mache, was die wollen. Das ist nicht Berufung. Berufung heißt, das zu tun, wo Gott mich gesetzt hat. Berufung heißt, in dem zu sein, wie Gott mich gemacht hat. Und darum das herausfinden. Darum, was hast du, was dir gut tut? Was dir entspricht, wo du auftanken kannst. Das ist die Basis, dass wir dann aufbauen können. So, also Umwelt, wir haben etwas. Gehen wir eins weiter, jetzt kommst du zum Machen. Was ist mein Verhalten? Was mache ich gerne? Was mache ich, wo ich spüre, hey, da bin ich Fisch im Wasser. Was mache ich und das tut mir gut? Also ich kann mich immer selber reflektierend überlegen, ja, wie bin ich denn da eigentlich? Ich habe einen Beruf, 60% in Schaffhausen, 40% eigenständig, der macht mir Spaß und ich verdiene sogar noch meinen Lebensunterhalt. Oder da merkt man, ah, wenn man in der Berufung drinnen ist, dann ist man gerne drinnen und es sprudelt. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Ich mache gerne Fitness, also ich gehe so 2-3 Mal, also wenn das Wetter stimmt, gehe ich biken. Ja, das tut mir gut, das ist etwas, was ich mache und das hilft mir, meine Batterien zu laden. Oder ich höre gerne klassische Musik. Kopfhörer an und dann so ein Konzert hören, das tankt meine Batterien. Das heißt, wenn ich weiß, was mir gut tut, dann hilft mir das, in meiner Berufung zu sein, was wir dann gleich ansehen werden. Aber das zum Beispiel. Oder ich bin gerne in der Gemeinde und pflege dort Kontakt mit den Geschwistern. Also ich habe gewisse Dinge und ich mache gewisse Dinge, die ich gerne habe. Und wenn ich jetzt von mir weiß, was habe ich und was mache ich, was mir gut tut, dann hilft mir das, in meine Berufung hineinzufinden. So, jetzt wird es eins konkreter. Ich mache nicht nur Dinge, sondern ich achte auch darauf, von all dem, was ich mache, was habe ich denn für Fähigkeiten? Also, was kann ich gut? Es geht nicht nur darum, dass ich einfach mache. Ja, machen kann man viel. Die Frage ist, was kann ich? Oder wenn du mich fragst, kannst du einen Kuchen backen? Dann würde ich sagen, nein, das kann ich nicht. Ich kaufe einen. Aber Rahel, kannst du fragen, die kann einen Kuchen backen. Und jetzt ist die Frage, ja, ist das mein Können oder nicht? Wenn ich weiß, was ich kann und ich konzentriere mein Leben darauf, dann bin ich viel mehr in dem, wo Gott mich geschaffen hat. Dann bin ich einfacher, dann bin ich stärker in meiner Berufung. Es geht nicht nur darum, dass ich mache, weil man hat halt nicht, jemand sollte noch machen. Ja, es gibt immer Dinge, die muss man dann halt machen. Aber die Kunst ist, was ist meine Fähigkeit? Denn Gott hat mich auf eine Art und Weise geschaffen. Was ist meine Fähigkeit? Ich fotografiere gerne. Das kennt ihr noch von früher, da hatte ich ja immer die Rückblicke gemacht. Weniger die Personenfotografie, wie ich das hier gemacht habe, sondern die Landschaftsfotografie. Ich habe ein Auge, ein Foto zu gestalten mit Landschaft und entwickle dann die Fotos. Also das ist nicht nur etwas, was ich einfach mache, sondern das ist eine Fähigkeit, die ich habe. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz noch Berufung, aber immerhin, das ist so etwas. Ich kann biblisch komplexe Zusammenhänge erklären. Das ist eine Fähigkeit. Ich kann Bibelstellen auswendig, ohne irgendwie eine Bibelstelle auswendig gelernt zu haben. Das hat mir der Herr einfach gegeben, ich weiß selber nicht warum. Es ist einfach so. Ein Koch braucht auch kein Kochbuch. Es ist eine Gabe. Das ist eine Fähigkeit, die ich da habe. Ich kann Fragen stellen und zuhören. Ja, kann auch nicht jeder. Oder ich habe eine Fähigkeit, autodidaktisch Dinge zu lernen. Also ich kann ein Buch kaufen und dann brauche ich nicht 20 Lektionen auswärts zu besuchen, sondern ich lerne vieles, indem ich einfach selber mich weiterbilde. Ja, das liegt nicht jedem, aber das hat Gott mir gegeben. Also wenn Gott mir das gegeben hat, könnte es denn sein, dass meine Berufung irgendwie auch in diese Richtung geht? Also überlege mal, was machst du gerne und was kannst du gut? Und jetzt wird es schon ein bisschen klarer, was ist meine Berufung? Gehen wir noch eins konkreter. Nicht nur, was kann ich gut, sondern welche Werte habe ich? Was will ich? Auch was will ich nicht? Oder, also, Rahel kann gut Kuchen backen. Heißt das, wenn wir keinen Kuchen haben? Ja, wir fragen einfach Rahel, sie macht es dann schon. Ja, es gibt Leute, die meinen nein, aber sagen ja. Das ist ganz blöde, dann bist du immer umhergeschoben. Nein, welche Werte habe ich? Nicht nur einfach machen, weil ich etwas kann. Ich saß 10 Jahre an diesem Klavier. Ich kann Klavier spielen. Na gut, jetzt muss ich wieder die Routine ein bisschen haben, aber es kommt schon wieder. Das heißt, ich könnte Lobpreis leiten. Aber die Frage ist, ist das auch eines der Werte, die mir Gott gegeben hat? Jetzt heute in Schaffhausen bin ich so 2-3 Mal im Jahr am Samstag Gottesdienst, der eher für Jüngere ausgerichtet ist, da spiele ich wieder mal am Flügel. So nicht, weil das mein Hauptdienst ist, sondern einfach, um die Jungen zu unterstützen und weil ich das Gesamte leite. Es ist nicht mein Wert, Lobpreis zu machen. Aber so ab und zu als Unterstützung ist es okay. Wenn du weißt, was dir wertvoll ist, wenn du weißt, was dir wichtig ist, dann kannst du dich abgrenzen. Viele Menschen leiden darunter, dass sie sich nicht abgrenzen können. Sie sind immer geschoben durch all die Drücke, die da eben sind. Nein, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Und wenn du das weißt, dann kannst du dir für das eine Zeit nehmen und für das andere nicht, weil du weißt, was dir wert ist. Oder ein Wert für mich ist zum Beispiel die Heilige Schrift. so mal einen Tag keine Bibel lesen, ja gut, okay, wenn es dann zwei Tage sind, dann beginnt mir etwas zu fehlen. Das ist ein Wert. Bibel lesen ist mir wertvoll. Und ich nehme mir immer wieder die Zeit, wo jemand anders sagt, ja, das ist doch nicht so wichtig, ja doch, als Lehrer und so, ich mag das Wort Gottes. Authentizität ist mir wichtig. Dass man in dem sein kann, wie Gott uns gemacht hat und nicht irgendwie. Also, das ist so ein Wert für mich. Teamarbeit, Familienkompatibilität, Vertrauen, so, das sind so meine Werte. Und wenn ich jetzt meine Werte kenne, dann kann ich das steuern, was ich kann. Ich mache nicht einfach, sondern ich grenze mich ab, weil ich in meiner Berufung sein will. Und darum muss ich das wissen. Gott, welche Werte hast du mir gegeben? Was ist mir wichtig? Ich achte darauf. Jetzt gehen wir noch eins weiter. Dann kommt es zur Identität. Wer bin ich? Das ist jetzt mein Sein. Wer bin ich eigentlich? Denn wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich gezielter das tun, was mir selber eben entspricht. Also man könnte zum Beispiel mal einen Persönlichkeitstest machen. Wir sind lizenzierte, GP-Testberater, oder wie sagt man dem? Ist egal. Also wir können solche Tests machen, dass man mal herausfinden kann, ich bin ja nicht nur der, sondern ich bin ja gleichzeitig der, oder bei mir ist jetzt so ein Dreier-Typ, dann kann ich aber in der Situation den Hut wechseln. Hey, das ist mir ganz neu aufgegangen, als ich zum ersten Mal selber diesen Test gemacht hatte. Ich bin ja gar nicht nur der, sondern auch das. Und dann kann man das bewusst nutzen. Also vielleicht mal so einen Persönlichkeitstest machen, dass man sich selber kennt und dann weiß man eben auch, wo, in welche Richtung geht es bei mir in der Berufung. Oder welche Gaben hat mir Gott gegeben? In der Bibel werden so 30, 35 geistliche Gaben aufgezählt. Welche sind denn deine Gaben? Bei mir ist es Lehre, Weisheit, Stärkung. Oder wenn ich weiß, das hat mir Gott gegeben, dann mache ich nicht irgendetwas, sondern dann merke ich, die Berufung geht in die Richtung. Also, da möchte ich den Schwerpunkt legen. In Schaffhausen, da hatten wir gerade einen Wechsel bei den 50-Plusern, so 50 bis 75, das ist so eine Altersgruppe. Und da war niemand und dann habe ich gesagt, ja komm, also das kann ich da mal vorübergehend übernehmen. Nach 3 Monaten hatte ich es bereits wieder abgegeben. Weil das ist so, zu wenig mein Ding. Ich bin lieber da im Gottesdienst tätig. Also, was entspricht mir? Dann habe ich auch eine Vergangenheit. Dinge aus meiner Vergangenheit haben mich ja geprägt. Und das ist mir heute eine Ressource. Also wenn ich die Vergangenheit aufgearbeitet habe und merke, hey, früher konnte ich das auch, da konnte ich einen Weg wieder finden, kann ich das heute auch. Also schau, was ist deine Vergangenheit gewesen? Oder welche Menschen haben dich geprägt? Kannst mal überlegen, welche 10 Leute haben mich geprägt? Denn das waren ja Leute, da hast du etwas in dein Herz kommen lassen. Nicht bei allen Menschen bist du so offen. Warum konnten dich diese 10 Leute so prägen? Du kannst überlegen, was hat mich denn fasziniert an diesen Leuten? Und so kannst du herausfinden, was dir wichtig ist. Eine Liste machen, 10 Leute, die mich geprägt haben, was hat mich an denen fasziniert? Und da beginnst du zu entdecken, das ist so ein Teil von mir selber. Kannst du die Frage stellen, was bedeutet für mich Erfolg? Erfolg war für mich ja bekannt sein und viel Geld haben. Ja, heute würde ich das nicht mehr sagen. Heute würde ich sagen, Erfolg ist, wenn ich selbstwirksam sein kann. Also wenn ich selber mein Leben steuern kann mit dem, wie ich merke, Gott hat es mir gegeben. Und dann bin ich Fisch im Wasser. Das ist gut. Das tut dem Menschen gut. So, zu oberst in der Pyramide, das ist welchen Sinn, was gibt mir Sinn im Leben? Was ist mein Sinn? Wozu bin ich da? Was würdest du sagen? Das ist eine ganz schwierige Frage, wenn man das nicht bewusst mal sich angesehen hat. Was gibt mir Sinn im Leben? Gut, als Christen würden wir schnell mal sagen, ja, der Sinn im Leben besteht darin, dass Gott verherrlicht wird oder dass wir Gott dienen. Irgendwie so, ja, das ist natürlich richtig. Ist aber so eine transzendente Ebene. Das ist so ein bisschen weit, weit weg. Machen wir es mal ganz konkret. Was ist dein Sinn im Leben als Mensch hier auf dieser Erde? Und das haben viele sich gar nie überlegt. Ich mag mich noch gut erinnern, wir saßen da im Halbkreis, Walter Penzhorn war da, sicher 15 Jahre her. Und der hat dort ein Bild über mich ausgesprochen, das konnte ich damals noch gar nicht so einordnen. Er sagte, du bist jemand, der die Latte, so im Sinne des Hochsprungs, die Latte des Hochsprungs runtersetzt. Und dieses Bild ist mir immer wieder gekommen. Heute würde ich sagen, meine Berufung, mein Sinn des Lebens besteht darin, Menschen die großen Hürden des Lebens wieder runterzusetzen. Das kann im christlichen Sektor sein, wenn man in einer Gesetzlichkeit ist, man denkt, man müsste, und es geht gar nicht, da die Latte wieder runtersetzen, was sagt denn das Wort Gottes wirklich? Oder aber auch, wenn von der Vergangenheit Drücke, Triggerpunkte da sind und man findet den Weg nicht mehr, da die Latte wieder runtersetzen. Das gibt mir Sinn im Leben. Und wenn ich weiß, was mir Sinn gibt, dann kann ich mich dahin ausrichten. Oder wenn ich jetzt heute da bin und ich schaue ins 2024 hinein. In welche Richtung möchte ich mich jetzt bewegen? Und ich weiß aber, was ich habe, was ich gerne mache, was ich kann, was ich will, was ich bin und was mir Sinn gibt. Wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt sehen, ah, es geht in die Richtung. Das heißt, jetzt kann ich mir ein sogenanntes Mottoziel bilden. Ein Mottoziel ist nicht ein Smartziel. Ein Smartziel würde bedeuten, ich weiß ganz genau, dann bis dann das und das. Nein, nein, ein Mottoziel ist gerade das Gegenteil. Ein Mottoziel zu erstellen bedeutet, ich weiß so ungefähr die Richtung. Von mir gesehen so in die linke Richtung hinein. Und wenn ich das weiß für das nächste Jahr zum Beispiel, dann kann ich in der Einzelsituation, wenn ich jetzt entscheiden muss, kann ich entscheiden, ah, dahin geht es, also ich entscheide eher nach links als nach rechts. Für mich selber habe ich zwei Mottoziele im Moment, die wechseln ja immer wieder je nach Situation. Das eine Mottoziel, das ich habe, ist gegen innen gerichtet. Und das lautet bei mir, ich gehe meinen Weg. Weil ich mich viele Jahre, auch als ich da noch war, war ich einfach von anderen gesteuert. Oder was ich dachte, andere denken von mir. Dann habe ich immer so geschaut und in der Hoffnung, dass man dann irgendwie mal Erfolg oder Anerkennung oder so hat. Heute sage ich, nein, ich gehe meinen Weg, so wie Gott mich geschaffen hat. Nicht wie andere mich sehen wollen. Und nicht wie ich denke, wie andere über mich denken. Sondern ich gehe meinen Weg. Das ist so ein Mottoziel gegen innen gerichtet und gegen außen. Ich möchte Wahrnehmungen ansprechen. Ich spreche Wahrnehmungen an. Oder bin ich am Lernen? Meine Frau weiß das. Weil Dinge fallen einem manchmal auf, aber man wagt nichts zu sagen. Man möchte ja nicht ins Fettnäpfli treten, oder? Oder man möchte nicht in Schwierigkeiten kommen. Ich sage lieber mal nichts. Ich habe jetzt da in der Supervisorenausbildung gelernt, Dinge ansprechen, Menschen konfrontieren. Denn sonst bewegt sich nichts. Und ich möchte das lernen. Es ist immer noch schwierig für mich. Es ist eben ein Mottoziel. Oder? Ich möchte in die Richtung mich bewegen. Dass ich Dinge lerne anzusprechen, weil ich merke, das tut gut. Und dort, wo ich das in der Beratung mache, sind Leute sehr dankbar, dass ich auch mal spiegle und dass etwas kommt. Und darum, weil ich da an mir gearbeitet habe und so in etwa weiß, was meine Berufung ist, kann ich dann eben für das Jahr 2024 so ein Mottoziel setzen. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen früher gemacht, ist ja egal. Ich weiß, in welche Richtung das es geht. Und darum überlege für dich, was ist meine Berufung? Was hast du, was dir gut tut? Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was willst du? Was ist dir wichtig? Was bist du? Und was gibt dir Sinn? Und so kannst du ein Mottoziel dann daraus entwickeln. Ist übrigens etwas, was man auch mit jungen Leuten macht, wenn sie in der Berufsberatung sind, ist ganz ähnlich. Denn es geht darum herauszufinden, was entspricht der Person. Das können wir auch für uns nehmen. Wir dürfen heute das Abendmahl feiern. Und wenn wir so einen Moment Zeit haben für uns selber vor Gott, dann überlege mal. Gott, du bist für mich gestorben. Er hat seinen Leib brechen lassen, deswegen nehmen wir das Brot zu uns. Und das ist dann ganz real in uns drinnen. Jesus, wenn du so real da bist und uns dieses Zeichen gibst, Gott, sprich du zu mir. Und Gott, ich möchte mich selber kennenlernen. Ich möchte im nächsten Jahr diesen Schritt tun, den du von mir möchtest. Darum nimm dir etwas Zeit für dich. Und dann der Traubensatz. Jesus hat ja sein Blut für uns gelassen. Dass wir Vergebung haben, dass wir wieder in die Beziehung mit Gott kommen. Aber nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern dass Gott uns jetzt wiederherstellt. Dass Gott uns entwickelt. Dass wir uns selber kennenlernen können. Dass wir nicht mehr Getriebene von außen sind, sondern dass wir Originale sind, so wie Gott uns eben gemacht hat. Und wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, können wir uns fragen, wer bin ich? Gott, wie hast du mich gemacht? Und sich über sich selber nachdenken, das hilft, den Weg zu finden, den Gott für uns vorbereitet hat.